Hallo, hier ist Ulrike mit der 107. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los ist im Garten, von den Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass ich doch bei einem monatlichen Erscheinungsrhythmus bleibe. Das Ziel mit den zweiwöchigen Folgen war auf jeden Fall zu ehrgeizig. Das schaffe ich doch nicht und es bleibt also bei dem etwa monatlichen Rhythmus. Ich habe es zwar versucht, aber dabei ist eine Folge rausgekommen, die ich dann nicht veröffentlicht habe aus Gründen. Und ja, also so ist es besser und ja, ich bleibe also dabei. In dieser Folge geht es um den phänologischen Kalender, den Erstfrühling, was dann so anliegt an Gartenarbeiten, Pflanzen vorziehen, Beete vorbereiten, düngen und so weiter. Jetzt aber erstmal zum phänologischen Kalender. Wir haben zwar jetzt seit circa 3 bis 4 Wochen strahlendsten Sonnenschein, gleichzeitig aber ganz schön kaltes Wetter. Das hat zur Folge, dass der Vorfrühling sich etwas länger hingestreckt hat und dass der Erstfrühling, der jetzt hier gerade beginnt, quasi mit angezogener Handbremse startet. Der Erstfrühling ist gekennzeichnet von der Blüte der Forsythien und die steckten hier schon seit einiger Zeit in den Startlöchern, aber es hat immer wieder Frost gegeben in den Nächten, sodass sie jetzt um den 18.03. herum hier beginnen zu blühen, aber auch bei weitem noch nicht in Vollblüte stehen. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Februar 2025 durchschnittlich 3 Grad kälter war wie das Mittel der Temperaturen im Februar. Der gesamte Winter 24/25 wiederum war wärmer wie der langjährige Durchschnitt. Das Ergebnis ist aber jetzt, dass der phänologische Kalender halbwegs in Anführungsstrichen richtig geht. Er ist also nicht so weit im Voraus wie die letzten Jahre. Die Forsythien blühen durchschnittlich Ende März, legen also jetzt hier sogar im Rheinland fast eine Punktlandung hin, was unterm Strich halt bedeutet, dass der phänologische Kalender nicht so arg vorgeht wie in den vergangenen Jahren. Da waren ja auch neben den Wintern auch das frühe Frühjahr viel zu warm, was dann zur Folge hatte, dass alles viel zu früh in die Gänge kommt und blüht und dann wiederum von Spätfrösten Ende April bedroht ist. Das ist dieses Jahr wohl hoffentlich dann weniger der Fall. Die Blüte der Forsythien zeigt zum Beispiel klassischerweise auch den Zeitpunkt zum Kartoffelstecken an. Das werde ich wiederum Ende März machen. Kartoffeln stecken sollte man selbst im Rheinland nicht vor Ende März, weil Kartoffeln frostempfindlich sind. Und wenn das erste Laub dann Ende April da ist, kann es ja immer noch zu Spätfrösten kommen. Also früher sollte man das nicht machen. Selbst wenn es Ende April dann zu Spätfrosten kommt, kann man sich da behelfen, indem man die Kartoffeln noch etwas weiter anhäufelt, um sie zu schützen. Wenn man das sehr viel früher macht, dann ist das schon schwieriger. Ja, im Rheinland hat also jetzt am 18.03. der Erstfrühling so langsam begonnen. Neben den Forsythien blühen schon die Buschwindröschen, ersten Bärlauch habe ich geerntet, die ersten wilden Kirschen blühen und nach werden die Tulpen jetzt kommen, die Narzissen, Blausternchen, die Blattentfaltung der Stachelbeere wird einsetzen und die Blätter von Rosskastanien, Haselnuss und Birke werden sich im weiteren Verlauf dann entfalten. Noch ist es aber, wie gesagt, immer noch frostig. Es ist jetzt etwas wärmeres Wetter angekündigt, sodass das mit der Blattentfaltung im Moment noch verhalten ist. Im Verlauf des Erstfrühlings werden aber die Schwalben zurückkehren. Was man auch bei wärmerem Wetter beobachten kann, werden Wild- und Honigbienen wieder aktiv. Die Rotschwänzchen beginnen zu brüten. Und wenn die Nachttemperaturen über 6 Grad sind, wird auch die Krötenwanderung einsetzen. Der Erstfrühling dauert in der Regel bis Ende April. Narzissen und Tulpen stehen dann in voller Blüte. Und wenn die Blätter der Linden sich entfalten, dann ist der Übergang vom Erstfrühling zum Vollfrühling nicht mehr weit. Der wiederum wird angezeigt von der Blüte der Apfelbäume. Das ist, wie gesagt, bei weitem noch nicht in Sicht. Den strahlenden Sonnenschein der letzten Woche hat man sich also mit frostigen Nächten hier erkauft. Gleichzeitig ist es ziemlich trocken für diese Jahreszeit, sodass man schon etwas Sorge haben kann vor einer Dürre im Frühjahr 25. Noch bleibt aber Hoffnung, dass auch ein paar Regenwolken den Weg finden. Neben Sonnenschein natürlich. Gerade ist das Wetter aber ideal für die Beetvorbereitung. Der Boden ist nicht zu nass, dass man jetzt ganz ideal mit der Lockerung des Bodens beginnen kann. Damit werde ich heute auch im Garten weitermachen. Ich habe da schon von den Beeten Abgeblühtes wie Stauden und Pflanzenreste entfernt und gehe jetzt nach und nach daran, da den Boden zu lockern. Ich beginne immer mit den Beeten, wo ich zuerst was pflanzen will, also hier die Beete, die ich für Erbsen vorgesehen habe, erste frühe Möhren und mit dem Kartoffelbeet. Und ich lockere den Boden so, dass ich womöglich die Schollen nicht umdrehe mit der Gabel, um das Bodenleben nicht durcheinander zu bringen. Ich mache das immer so, dass ich die Erde hochhebe und quasi nicht umgedreht dann wieder auf den Boden zurückfallen lasse und sie dann mit der Grabgabel noch ein bisschen zerkleinere. Das ist jetzt also eine Arbeit, die man gut machen kann. Gleichzeitig zeigt die Forsythienblüte auch den Zeitpunkt an, wo die Pflanzen Dünger wieder verstoffwechseln können, weil die Forsythienblüte meistens mit der Schwelle der Grünlandtemperatur zusammenfällt, die diesen Zeitpunkt anzeigt. Wenn diese Schwelle 200 Grad übersteigt, ist dieser Zeitpunkt gekommen, der in der Agrartechnologie ein wichtiger Marker ist, weil, wie gesagt, man ab da sinnvollerweise mit der Düngung beginnen kann. Diese 200 Grad werden in einem bestimmten Verfahren errechnet. Das heißt nicht, dass der Boden 200 Grad warm ist natürlich, sondern das ist eine Summe, die nach bestimmten Formeln aus den Durchschnittstemperaturen seit Anfang des jeweiligen Jahres gebildet wird. Man kann das auch aktuell im Internet abrufen, zum Beispiel unter der Seite Wetterkontor. So betrug sie in Köln-Bonn am 10.3. 235 Grad und in Nürnberg zum Beispiel 160 Grad. Man sieht also, das ist landesweit natürlich unterschiedlich, je nachdem wie warm es in der Region ist. In den Weinbaugebieten und im Kölner Raum klassischerweise mit an der Spitze des Feldes, wo man davon ausgehen kann, dass die Forsythienblüte schon eingesetzt hat und dass man mit der Bodenbearbeitung so richtig beginnen kann. Solange es nachts friert, ist es auf jeden Fall aber noch zu früh, um direkt ins Freiland auszusehen. Da sollte man noch ein bisschen abwarten, um dann die ersten robusten Sorten ins Freiland zu sehen. Sobald es frostfrei ist, kann man mit den Puffbohnen oder Saubohnen beginnen, ebenso mit Erbsen, Radieschen, frühen Möhren, Mairübchen, Rettich, Spinat. An Gemüsen und an Blumen kann man robuste Sommerblumen säen wie Kornblumen, Ringelblumen, Klatschmohn, Jungfer im Grün. Generell kann man sich an den Angaben der Saatgutpackung ganz gut orientieren. Da ist angegeben, welche Temperaturen die jeweilige Pflanze zum Keimen braucht. Zum Beispiel die Schmuckkörbchen sind kälteempfindlich, die sollte man dann also eher Ende April säen. Ab Mitte April Sonnenblumen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Region an, in der man sich befindet. Es lohnt sich auf jeden Fall, etwas Gartenvlies oder auch Folie zur Hand zu haben, falls es doch wieder zu kalten Nächten kommen sollte. Damit kann man die Saaten abdecken. Im Moment würde ich das sowieso empfehlen, weil diese leichte Abdeckung auch einen Schutz vor Austrocknung bietet und wenn es sich zum Beispiel um Erbsen handelt, auch einen Schutz darstellt gegen pickende Vögel zum Beispiel. Was sich ebenfalls lohnt, ist jetzt die Voranzucht im Frühbeetkasten oder auch in Folientunneln auf dem Hochbeet. So habe ich das gemacht. Ich habe ja jetzt seit letztem Jahr ein großes Hochbeet und da habe ich schon so circa um den 5. März rum einen Folientunnel aufgebaut und da robuste Sachen ausgesät. In meinem Fall habe ich Radieschen ausgesät, Asia-Salate und auch robuste Pflücksalate. Da hat sich gezeigt, dass diese Folienabdeckung auch ein ganz guter Schutz vor Austrocknung ist. Da hat sich immer das Kondenswasser dann auch abgesetzt, während die Stellen in dem Hochbeet, die nicht von dem Folientunnel überspannt waren, doch schon sehr viel mehr ausgetrocknet sind bei diesen doch extrem regenarmen Frühjahrswochen bis jetzt. Die Wetterfrösche reden sogar von einem der sonnigsten Märzmonate bislang. Das war also eine überdurchschnittlich hohe Sonnenscheindauer, die wir bis jetzt hier schon haben im März in Deutschland, was eben leider mit mangelndem Niederschlag einhergeht. Bei der Bodenbearbeitung empfiehlt es sich danach immer direkt zu düngen, also Kompost auszubringen idealerweise. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, wie viel Kompost man da ausbringt. Je nachdem, ob man Schwachzehrer, Starkzehrer oder Mittelzehrer auf den Beeten anbauen will. Es empfiehlt sich für Schwachzehrer auf keinen Fall zu überdüngen oder gar mit Pferdemist diese Beete zu düngen, wie es mir letztes Jahr passiert ist. Da hatte ich wirklich einen Flop mit den Schmuckkörbchen oder Kosmeen, wie sie auch heißen. Die hatte ich zunächst in wohl zu nährstoffreicher Erde vorgezogen, nämlich unter den Folientunneln in dem Hochbeet, das recht nährstoffreiche Erde hatte. Dann habe ich sie auf für die Schmuckkörbchen zu gut gedüngten Böden gepflanzt. Und das führt bei denen dazu, dass die massig Blattmasse entwickeln und riesig und buschig werden und aber dafür, wenn überhaupt, nur ganz spät und spärlich blühen. Auf denselben Beeten standen die Puffbohnen bei mir, die sich zu wirklich gigantischen Gewächsen da ausgewachsen haben. Also auch die waren da an einer viel zu nährstoffreichen Stelle dann gelandet. Dieses Beet hatte ich mit Mist im zeitigen Frühjahr gedüngt, was da also wirklich verkehrt war für diese Kulturen. Ebenso für eine Zuckererbse, die auch da zu stehen kam, die angeblich keine Rankhilfe benötigt oder nur ein paar Reiser. Auch die hat ein bombastisches Wachstum dann hingelegt, sodass ich mit den Rankhilfen gar nicht mehr nachkam. Ja, also Lehre, die daraus zu ziehen ist, Schwachzehrer brauchen nur wenig Kompost, etwa 1 Liter auf 1 Quadratmeter und überhaupt keinen Pferdemist. Zu den Schwachzehrern gehören neben Erbsen, Bohnen, vor allem Kräuter, Radieschen, Feldsalat. Mittelzehrer wie Erdbeeren, Zwiebeln, Spinat, Rettich und Kohlrabi brauchen bis zu 3 Liter Kompost pro Quadratmeter. Und Starkzehrer wie Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Kohl und Tomaten um die 6 Liter Kompost pro Quadratmeter. Der Kompost wird leicht in die oberste Bodenschicht eingearbeitet und ein Teil kann nach der Bodenlockerung auch als eine Art Mulch angesehen werden, wenn er noch nicht ganz zersetzt ist. Gartenkompost enthält allerdings relativ wenig Stickstoff. Deswegen empfiehlt es sich bei Starkzehrern, also bei den erwähnten Starkzehrern, auch noch mit stickstoffhaltigen Düngern nachzuhelfen. Das wären also zum Beispiel Pferdemist, aber auch Hornmehl oder Hornspäne. Im Verlauf des Anbaujahres kann man auch immer wieder mit Pflanzenjauchen oder mit Vinasse nachdüngen. Als Faustregel kann man sich merken, etwa 3 Liter Kompost pro Quadratmeter. Man sollte aber immer die Bedarfe der Pflanzen im Auge behalten, die man dort anbaut oder die dort stehen. Auch Beerensträucher und Obstbäume kann man mit einer Kompostschicht versorgen im Frühjahr, da an die mittlere Düngeempfehlung von ca. 3 Liter pro Quadratmeter sich halten. Im Haus ist jetzt der Aussaatzeitpunkt für die Tomaten gekommen. Wenn man Tomaten im Freiland kultivieren will, empfiehlt es sich, die ab dem 15.03. bis Ende März auszusäen und auf der hellen Fensterbank und unter Pflanzenlampen weiter zu kultivieren, bis man sie dann in Foliengewächshäuser umsetzen kann, bevor man sie dann Mitte Mai nach den Eisheiligen ins Freiland pflanzen kann. Ich habe in der Februarfolge ja schon was dazu gesagt, was den Lichtbedarf von innerhäusig vorgezogenen Pflanzen angeht. Das ist natürlich weiter zu beherzigen. Je nachdem, wie das Wetter sich entwickelt, kann man im April die Pflanzen in Foliengewächshäusern oder unter Folientunneln geschützt draußen weiter kultivieren. In der Regel hat man dann ja den Platz erschöpft, nachdem die Pflänzchen etwas größer geworden sind unter den Pflanzlampen, sodass ich das immer so mache, dass ich dann Foliengewächshäuser habe, wo ich die Tomaten und Paprika und so weiter dann reinstelle, sobald die Nachttemperaturen aus dem kritischen Bereich in den Foliengewächshäusern raus sind. Als Faustregel gilt hier, dass Paprika und auch Tomaten empfindlich reagieren, wenn die Temperaturen unter 13 oder 10 Grad fallen. Ganz kritisch wird es unter 5 Grad oder ganz gefährlich wird es, falls es frieren sollte. Da ist es wichtig, dass das im Auge zu behalten. Man kann sich hier behelfen, indem man zum Beispiel eine Kerze nachts aufstellt in den Foliengewächshäusern. Das kann schon reichen, um den Frostschaden zu verhindern von den Pflanzen. Davon kann aber jetzt noch gar nicht die Rede sein. Es friert ja noch richtig nachts. Und bei mir haben die Tomaten, die ich vor 5 Tagen gesät habe, auch noch gar nicht gekeimt. Ich beobachte sie im Moment sorgenvoll. Wichtig ist bei den Aussaaten, die Schalen zwar mit Folie abzudecken, man muss aber aufpassen, dass es nicht zu nass wird unter der Folie, dass die Erde nicht schimmelt. Keimtemperaturen können bei Tomaten so 20 bis 25 Grad sein. Sobald sie gekeimt sind, ist es wichtig, dass sie genug Licht bekommen. Bei mir haben sich, wie gesagt, die Pflanzlampen bewährt. Die Paprikapflänzchen, die ab Mitte Februar ausgesät wurden, habe ich inzwischen pikiert und in größere Töpfchen gesetzt. Beim Pikieren werden die Pflänzchen aus den Pflanzschalen in größere Töpfe vereinzelt. Dazu hebt man sie vorsichtig aus den Pflanzschalen heraus. Wichtig ist hier, die Stängel nicht anzufassen, die recht empfindlich sind. Man kann Teelöffel oder Ähnliches benutzen und sie mit dem möglichst intakten Wurzelbereich dann in größere Töpfe setzen, zum Beispiel 9er-Töpfe. Und da Paprika Starkzehrer sind, empfiehlt es sich hier, eine Mischung aus Tomaten- oder Gemüseerde mit Aussaaterde zu verwenden, weil die Pflänzchen jetzt zunehmend auch ein paar Nährstoffe brauchen. Auch Paprika kann man etwas tiefer einsetzen. Tomaten kann man ja bis zu den Keimblättern dann einsetzen. Bei Paprika empfiehlt es sich, dass noch etwa 1 Zentimeter vom Stängel dann zu sehen ist. Ja, und auch hier gilt es, dass die Pflänzchen bei genügend Licht und ca. 20 Grad dann im Zimmer bis jetzt weiter kultiviert werden, bis es dann draußen vielleicht so warm ist, dass sie als Zwischenstufe in die Foliengewächshäuser bei mir wandern können. Die Tomaten- und Gemüseerde, die ich jetzt verwendet habe, habe ich tatsächlich diesmal im Ofen sterilisiert. Ich hatte ja davon berichtet, dass ich das als Vorbeugung gegen die Trauermücken mache. Die Aussaaterde, die hatte ich im Tiefkühler sterilisiert und die Gemüseerde habe ich jetzt in einer metallenen Auflaufform im Ofen bei 200 Grad für eine halbe Stunde gebacken sozusagen und so sterilisiert. Der Sinn der Übung ist, dass die Eier oder Larven der Trauermücken, die da drin sein könnten, abgetötet werden und bis jetzt scheint die Aktion bei mir auch ganz erfolgreich zu sein. Ich habe also noch keine Trauermücken gesichtet bei meinen Pflänzchen und bin da heilfroh nach den üblen Erfahrungen, die ich da letztes Jahr gemacht habe. Im Haus kann man auch weitere Gemüsepflanzen vorziehen, wenn man will. Kohl, Kohlrabi, Lauch, Zwiebeln, Sommerblumen kann man vorziehen, wenn man mag. Steckzwiebeln werde ich nach bitteren Erfahrungen mit zu frühem Stecken erst nach Benedikt setzen, getreu dem Sprichwort Benedikt macht Zwiebeln dick. Ich hatte die Zwiebeln in 2 Jahren zu früh gesteckt, wo sie dann noch ein bisschen Frost abbekommen haben und das führt dazu, dass die Zwiebeln dann schossen. Hier also lieber noch ein bisschen abwarten, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Benedikt ist am 21.03. Das also lieber noch abwarten, dann ist man auf der sichereren Seite. Ich werde gleich bei dem strahlenden Sonnenschein wieder in den Garten fahren. Ich habe jetzt noch etwas gewartet, bis es nachmittags ein wenig wärmer wird. Noch ist es ziemlich kalt. Und ab morgen kann man sich hier aber auf wärmere Temperaturen freuen. Arbeiten, die hier auch noch anstehen, falls man es noch nicht gemacht hat, wäre den Lavendel zurückschneiden. Den kann man im späten Sommer zurückschneiden oder jetzt, wenn das frostige Wetter vorbei ist. Das ist wichtig, damit die Lavendel nicht verholzen. Sie werden circa 1/3 zurückgeschnitten oder auch 2/3. Man muss nur darauf achten, dass man noch Knospen sieht beim Lavendelholz. Dasselbe gilt für so Kräuter wie mehrjähriges Bohnenkraut, generell für vertrocknetes über den neu austreibenden Stauden in den Staudenbeeten. Ich werde mich weiter bei den Beeten vorarbeiten und kontrollieren, ob unter den Folientunneln es weiter gekeimt ist. Da habe ich die ersten Radieschenspitzen gesichtet. Und ich muss da gucken, ob es nicht doch zu trocken geworden ist bei der Sonne und die Folientunnel auch lüften und gegebenenfalls gießen. Ich wünsche auch euch einen guten Start in den Frühling, möglichst bei wärmerem Gartenwetter. Viel Spaß im Garten und bis bald, eure Ulrike.